Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und an meiner Seite ist immer noch nicht der Luca Leicht. Der ist nach wie vor in Erziehungszeit, aber zum Glück für uns nicht mehr lange. Ab Juli, denke ich, könnt ihr ihn dann auch wieder hören. Heute aber versuche ich mein Glück alleine und ich denke aber, ich werde eine interessante Aufnahme hinkriegen, denn heute zu Gast bei mir, bei Move, ist Herbert Diess. Herzlich willkommen.
Grüß dich.
Tja, wir haben normalerweise den Brauch, dass sich Gäste im Move-Podcast einmal kurz vorstellen mit so einem Elevator Pitch.
Ja,
Ich denke, Sie sind allseits bekannt und ich finde es trotzdem ganz spannend. Sagen Sie doch einfach mal kurz, was haben Sie gelernt, was haben Sie gemacht, was machen Sie jetzt und was ist Ihre Mission?
Ja, ich bin Herbert Diess, geboren 58, habe Maschinenbau studiert in München und war dann 35 Jahre lang in der Automobilindustrie im weitesten tätig, erst bei Bosch, einem großen Zulieferer, da habe ich angefangen in verschiedenen Positionen, dann 17 Jahre bei BMW und dann 7 Jahre bei VW. Und ich bin jetzt tätig am Rande der Mobilität. Ich bin Aufsichtsratschef bei Infineon, ist wahrscheinlich in Europa bedeutendste Halbleiterkonzern. Mhm. Eine Aufgabe, die große Freude macht, weil sie auch sehr stark mit dem Thema Energiewende zu tun hat. Wir sind weltweit führend bei Leistungshalbleitern, also alle Elektromotoren, immer dort, wo Strom geschaltet, umgewandelt wird, Photovoltaik, Windanlagen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Infineon drin. Also wir sind einer, der von dem Thema Klimawandel, anders als viele Teile der Autoindustrie, profitiert. Na, wir können an einem Elektroauto doppelt so viel Umsatz machen wie an einem Verbrenner. Wir sind aber auch weltweit der größte Ausrüster für die Halbleiteranforderungen der Autoindustrie. Also unsere zwei starken Felder sind Leistungshalbleiter und Microcontroller für die Autoindustrie. Microcontroller und Leistungshalbleiter für die Autoindustrie. Und daneben bin ich engagiert hier bei einem Startup, dem Mobility House. Deswegen sind Sie hier nach München gekommen. Wir werden die Autobatterien dafür nutzen, den billigen Sonnenstrom, den wir ja in Deutschland im Übermaß haben, über die Autos in die Nacht zu schieben, machen damit ein bisschen Marge und damit auch das elektrische Autofahren praktisch frei von Energiekosten. Wenn wir umsonst Elektroauto fahren, sind da gerade in einer wahnsinnig kritischen Phase, aber da haben wir Zeit, darüber zu sprechen. Ich bin nebenher noch in anderen Unternehmen engagiert, nicht in dem Maße. Habe gerade ein Unternehmen gegründet, wo ich einen eigenen Elektrotraktor baue, noch ein bisschen Motorrad. Bin auch noch an der einen oder anderen Stelle beratend tätig.
Mhm. Sehr schön, das war, glaube ich.
Durchgehend, also wir haben noch gesagt, was die Mission. Durchgehend ist es schon so, dass sich das alles rund um das Thema Elektrifizierung, Klima, Mobilität, das ist die gemeinsame Schnittmenge. Also in jedem, wir launchen hier ein Produkt, gerade eine bidirektionale Wallbox von Mobility House, die ist voller Infineon. Da ist innen drin sehr viel Infineon. Okay. Das Fahrzeug, das ich baue, hat sicherlich Leistungshalbleiter für die Ansteuerung der Motoren von Infineon. Also von daher zieht sich schon so ein bisschen Faden durch.
Ja. Auf LinkedIn ist der Claim on a mission to shape new mobility and stop climate change.
Ja.
Seit wann war Ihnen jetzt klar, Sie sind ja auch mit Verbrennern sozialisiert.
Ja, sehr sogar.
Dass die E-Mobilität die Zukunft ist.
Ah, das ist eine gute Frage. Ich bin es schon oft gefragt. Also meine Antwort ist immer, also ich war früh in Kontakt mit Elon Musk, weil der Verstärkung suchte, als er noch seinen Roadster gebaut hat. Und das Thema E-Mobilität kam so in die Welt irgendwo, ne? Die ersten Elektroautos, das war noch sehr früh. Aber ab wann habe ich da dran geglaubt? Ich habe dann mal in den frühen 2000ern an einem Flughafen in den USA, ich glaube, es war Chicago oder so, habe ich so einen Modellhubschrauber gekauft. Die waren da zu verkaufen, kostet, glaube ich, $20 oder sowas.
Mhm.
Und es war erstaunlich, wie gut die Dinger da flogen. Und ich habe den nach Hause gebracht, meinen Sohn damals mitgebracht. Und dann haben wir den Modellhubschrauber fliegen lassen, da im Wohnzimmer. Und der flog 10 Minuten oder so. Ne? Mhm. Und dann haben wir den irgendwie gelandet oder gecrashed und dann zerlegt. Und dann haben wir da drin eine Batterie gefunden, die war so groß. Ja? Mhm. Und da war mir klar, mein Gott, wenn du so ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber ist die ineffizienteste Maschine, die Sie sich vorstellen können. Ne? Also mehr Benzin pro Kilometer können Sie nicht verbrauchen wie so ein Hubschrauber. Und wenn Sie so einen Hubschrauber lange Zeit, und das können Sie ja heute über eine halbe Stunde, diese Modellhubschrauber, in der Luft halten, dann geht Autofahren sicher. Mhm. Ja, dann geht Autofahren sicher. Und dann habe ich mich so ein bisschen befasst und dann war ja auch schon klar, nachdem die ersten Teslas da fuhren, dass das geht. Ja. Mhm. Dass es so gut geht, konnte man damals vielleicht noch nicht absehen, weil man konnte sich damals nicht vorstellen, dass man mit 1000 kW laden kann, ja, dass man in 8 Minuten so ein Auto vollladen kann, dass es so eine Ladeinfrastruktur gibt, dass die Batterien auch immer leistungsfähiger, immer günstiger werden. Das war noch nicht absehbar. Aber dass es geht, war, würde ich sagen, in den frühen 2000ern war das für den, der sich für Technik interessiert hat, klar.
Und Ihre persönliche Motivation, war das wirklich, so wie es jetzt auch bei LinkedIn steht, Klimawandel oder haben
Nein,
Sie das eher technisch gesehen?
Natürlich, ich meine, ich habe 3 Kinder und fühle mich verantwortlich und natürlich ist das, man spürt das. Ich glaube, wir haben da einfach eine Aufgabe zu erledigen, die auch erledigbar ist, aber das Auto alleine macht das ja nicht. Ne? Man kann das nicht, auch in Deutschland alleine kann man das nicht. Nee, das war von Anfang an eigentlich, und es gilt für die gesamte Automobilindustrie, Regulierung. Ja, aber die Regulierung war einfach so, dass man ab 2015 beginnend im Prinzip die Flottenziele, die gesetzt wurden, nicht mehr mit Verbrennern erreichen konnte. 100 Gramm ein Verbrenner auch mit einer leichten Hybridisierung kann nicht weniger als 100 Gramm. Wenn Sie 2-4 Personen transportieren wollen, wenn Sie auf einer Autobahn fahren wollen, ist fast unmöglich. Sie können auf 90 Gramm kommen, dann sind Sie bei einem sehr kompakten Kleinwagen unterhalb dem Polo angesiedelt, dann kann man das noch hinkriegen mit dem Verbrenner, aber darunter geht nicht. Also wenn Sie im Flottenziel unter 100 Gramm wollen, aber trotzdem noch große Autos verkaufen wollen oder müssen, weil Sie ja natürlich auch das Unternehmen am Leben halten wollen, dann ist es Gebot der Stunde, Elektroautos zu machen, weil dann die Mischung aus Elektroautos und den Verbrennern, den großen Verbrennern, ist der effizienteste Weg für ein Unternehmen, die Flottenziele zu erreichen. Mhm. Ja, und das war, ich sage mal, die Hauptmotivation. Wenn das gilt als gesetzliche Rahmenbedingungen, dann müssen Sie natürlich schauen, dass die Elektrofahrzeuge dann auch attraktiv sind, dass die gekauft werden, dass sie kostenmäßig wettbewerbsfähig sind. Das war die große. Und dann müssen Sie auch vermarkten. Deswegen müssen Sie auch hinter der Elektromobilität stehen. Also das war schon, also Elektroautos wären nicht entstanden ohne Regulierung. Mhm. Auch Tesla nicht. Tesla hat ja über fast ein Jahrzehnt Milliarden im Prinzip verdient am Verkauf der Zertifikate. Ja. Ja, also die haben im Prinzip die Flottenziele für andere erfüllt und davon gelebt. Also ohne die Regulierung hätte sich das Elektrofahrzeug nicht durchgesetzt. Und das war auch der Haupttreiber damit. Natürlich ist damit schon auch einhergegangen, dass man gemerkt hat, Mensch, wow, das macht ja auch Spaß. Ja, also es fährt schön, es fährt leise, fährt völlig emissionsfrei in der Stadt, ne, was ja immer auch schon so ein Kriterium war am Auto. Also es ist schon auch eine schöne Lösung, wahrscheinlich die schönere Lösung.
Ja,
ja, auch ich verkaufe deswegen auch jetzt meine Verbrenner.
Ja, wir sprachen vorher schon kurz. Wollen Sie es teilen, welches Auto Sie jetzt verkaufen?
Na, gerne. Ich habe nur, weil es auch so ein geliebtes Auto ist von mir. Ich habe so einen 458er Ferrari. Ich wollte nie in meinem Leben Ferrari fahren, aber ich habe den mal auf dem Nürburgring-Vergleichstest in die Hände bekommen, als der frisch rauskam und ich fuhr so gut mit dem Auto und so sicher, dass ich gesagt habe, ich muss das Auto haben, habe den seitdem und ist mittlerweile eben fast ein Oldtimer und deswegen verkaufe ich ihn jetzt auch. Und ich habe ihn auch einfach nicht mehr genutzt. Und das Entscheidende war eigentlich, ich kam von der Reise aus Italien zurück, erst vor kurzem, ich nutze ihn vielleicht 5-mal im Jahr oder so.
Ja.
Kam aus Italien zurück und ich habe den am Stadtrand geparkt und bin dann umgestiegen in meinem ID3 und habe dann gesagt, wow, das ist ein Auto. Ja, Sitzposition, das ist leise. Beschleunigt genauso gut. Ja. Beschleunigt genauso gut, kann ich
nicht. Und mühelos.
Und mühelos und es ist leise und du kannst Musik hören, kannst dich unterhalten da drin und fährt einfach viel besser. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss er raus.
Okay. Also das ist eine schöne Zeile. VW ID.3 fährt besser als Ferrari.
Es gibt ja jetzt besser kann man sagen, man fährt viel komfortabler. Ja. Ne? Und wenn man Strecken zurücklegen muss, ist er. Wobei man muss sagen, der Ferrari kann eigentlich auch Langstrecken ganz gut, ne? Für so einen Sportwagen.
Ja. Jetzt haben Sie es selber schon formuliert, wo eigentlich die Vorteile sind und wo die Affinität auch zum Elektroauto, selbst bei Menschen, die anders sozialisiert sind, herkommt. Welche Hindernisse nehmen Sie denn noch wahr für die massenhafte Verbreitung von Elektroautos?
Das ist ein weites Feld. Das ist vor allem aus meiner Sicht noch Ideologie. Also erstmal ist es natürlich auch Wandel, man muss sich darauf einlassen. Ich kenne kaum Leute, die zurückgehen vom Elektroauto. Mhm. Es gibt welche, also ich habe mal gedacht, es gibt gar keine, aber es gibt ganz wenige.
Ja.
Also wer da mal drin ist, kommt nicht mehr raus. Aber es gibt natürlich immer noch Vorbehalte. Und das muss man natürlich sagen, dass diese Vorbehalte natürlich auch gepflegt, geschürt werden, weil, und das ist was, was man vielleicht am Anfang auch unterschätzt hat, dass diese Elektromobilität natürlich eine große Bedrohung ist für Deutschland. Weil Deutschland ist natürlich groß geworden mit dem Verbrenner, hat seine weltweite Position mit dem Verbrenner erarbeitet. Mein Gottlieb Daimler, Karl Benz, Rudolf Diesel, Bosch waren die Elon Musks von vor 150 und 100 Jahren. Ne? Und Deutschland hat es geschafft, diese Technik so zu kultivieren, dass sie 100 Jahre getragen hat. Und dann letztlich in der Premium-Autoindustrie war Deutschland dadurch dominant. Nicht nur dadurch, aber auch dadurch. Und man muss einfach sagen, dass die Elektromobilität natürlich für diese Unternehmen und insbesondere für Zulieferindustrie, die insbesondere dann Getriebe macht, Bosch, Diesel-Einspritzung oder so, ist das schon eine große Bedrohung. Ja, da gehen viele Arbeitsplätze verloren. Und deswegen, glaube ich, muss man verstehen, und das sind ja nicht nur diese Einzelunternehmen, deswegen, glaube ich, muss man verstehen, dass es da Widerstand gibt, ne, der auch geschürt wird, der auch gepflegt wird. Ne, weil für viele Unternehmen ist es natürlich so, dass je langsam dieser Wandel stattfindet, desto besser ist es. Und das sind viele Unternehmen, da hängen viele Arbeitsplätze dran. Ich glaube, man muss dafür Verständnis haben, ne, für so einen Getriebehersteller ist es einfach erstmal das aus, weil ein Elektrofahrzeug hat kein Getriebe. Oder fast keins.
Meistens haben sie nur Eingang.
Ja, ein Differential haben sie. Ne? Es gibt schon ein paar Zahnräder drin, aber halt kein Vergleich zu so einem 8 HP Automatikgetriebe.
Das ist jetzt industrieseitig natürlich schon verständlich.
Ja, aber es ist ja nicht nur Industrie, sondern das ist ja, weil da hängen Arbeitsplätze dran, Schicksale dran. Ne? Und es gibt für viele Leute gute Gründe, das Elektroauto nicht zu promoten.
Ja, verstehe.
Und das darf man denen auch nicht übel nehmen.
Nee. Und wenn Sie jetzt sich in die Autofahrer hineinversetzen, was würden Sie sagen, gibt es heute überhaupt noch Gründe oder Nachteile, die einen vom Elektroauto abhalten?
Ja, natürlich gibt es die immer noch. Ne? Wenn Sie, was weiß ich, jeden Tag Deutschland-Hamburg fahren oder so, dann ist es immer noch, verlieren Sie viel Zeit beim Laden da. Ne? Also es gibt immer noch sicherlich den einen oder anderen Anwendungsfall. Ich empfinde es nicht so, ich fahre so ganz lange Strecken nicht, fahre häufig nach Italien oder Österreich, da ist es gut, das Ladenetzwerk ist jetzt gut. Ich mache auch gern, die Pausen sind ja kurz, ne? mein ID.3 lädt mit 180, aber es gibt ja Autos, die mittlerweile mit 350, 400, jetzt kommt 1200 Kilowatt, also mehr als ein Megawatt laden, das ist ja schneller wie tanken.
Ja,
also und da ist es dann, also diese, da wird dann auch, macht es dann auf einmal auch keinen Sinn mehr, dann mit einem Zimmmotor von München nach Hamburg zu fahren.
Das heißt, Reichweitenangst per se ist jetzt nur noch für einen kleineren Prozentsatz der Leute ein Thema.
Ja, ich sag mal, ein emotionales Thema ist vielleicht immer noch da, ne, weil man sagt, Mensch, 400 Kilometer, da komme ich ja nirgends hin, ne, weil das ist normal, die Restreichweite bei einem Verbrenner ist 120 Kilometer oder so, ne, und viele Kleinwagen haben dann nur 250. Aber man merkt, wenn man dann, und ich fahre lange Elektroauto, und jetzt auch seit neuestem meine Frau, dass das unbegründet ist, weil die Ladeinfrastruktur ist gut und man lädt ja häufig dann auch zu Hause oder bei Freunden. Also ich habe keine Gründe, warum ich zu Größeren gehen sollte. Ne? Außer den emotionalen da, ja, dieses.
Ja.
Und der 458er ist so, also der höchst drehende, das ist ja, wir sind ja auch so ein bisschen Motorpresse hier. Es war der höchst drehende Sauger, V8-Sauger, den es jemals gab.
Mhm. Ne?
Und es ist schon ein Klang, der ist unglaublich.
Ja. Und schalten.
Mir fehlt mir auch ein bisschen.
Ja, und schalten, ist das auch ein Thema?
Nee, schalten war für mich nie ein Thema, weil die Automaten dann spätestens dann mit den 8 HPs bei BMW oder auch den Doppelkupplern bei VW, die Automaten einfach besser schalten als der Mensch. Du bist mit dem Automaten schneller von Null auf und überholst besser. Früher wäre es für mich ein Kriterium, war ich Handschalter-Fan.
Ja. Okay.
Aber nicht in der letzten Generation.
Die Frage nach lieber viel Reichweite und lieber schnell nachladen, die haben Sie eigentlich schon beantwortet. Sie sagen, ich habe lieber eine bisschen kleinere Batterie und lade
ja,
entsprechend schnell.
Ja, weil man muss schon sagen, überraschenderweise hat sich die Welt daran gewohnt, aber die Elektroautos sind natürlich schwer. Ne? Wir hatten ja, wenn Sie dran denken, früher war Leichtbau wirklich so eine Königsdisziplin auch, ne? Die Autos sportlich leicht zu machen. Und das haben wir natürlich verloren über diese immens schweren Batterien. Die Autos sind ja wirklich schwer. Aber es scheint die Leute weniger zu stören, als ich geglaubt habe. Mhm. Aber natürlich wird so ein Auto einfach besser und auch günstiger, wenn man nur die Hälfte der Batterie da drin hat. Und da gibt es auch Chancen. Wir kriegen die Feststoffbatterien in Zukunft. Vor allem das Schnellladen macht es dann auch nicht mehr erforderlich. Und für uns sind diese großen Batterien jetzt bei Mobility auch eine große Chance, weil diese Batterien ja für die Normalnutzung viel zu groß sind.
Ja. Ja,
wir haben eine Batterie für 400, 450, 500 Kilometer heute im Auto. Und die Leute fahren aber nur 30, 35 durchschnittlich am Tag.
Ja.
Das heißt, wir haben eine Batterie, die ist um 90% zu groß und deswegen auch sehr wenig ausgelastet. Und das führt dazu, dass die Batterien viel besser halten, als wir das ursprünglich geglaubt haben. Ja?
Ja.
Die Batterien halten praktisch endlos, wir haben kaum Ausfälle. Und das erlaubt uns auch, diese Batterien dann für andere Anwendungen zu nutzen, nämlich den Strom von der Mittagssonne in die Abendsonne zu bringen, was für Mobility Hubs eben das Geschäftsmodell ist. Und wir auch sehr sicher sind, dass wir die Batterie dadurch nicht schädigen,
ne? Ja.
Dass es so unterausgelastet ist.
Sie haben es jetzt schon gesagt, zur Antriebswende gehört die Energiewende untrennbar dazu. Warum ist The Mobility House dafür das richtige Unternehmen aus Ihrer Sicht? Warum sind Sie gerade da?
Ich hätte natürlich auch andere Dinge, aber ich fand Mobility House, diese Idee, mit dem das Auto als Teil des Energienetzes zu sehen, die war schon vor 10 oder 15 Jahren offensichtlich, ne, dass man diesen großen, und durch die Anzahl der Autos bekommt man einfach einen sehr großen Speicher, viel mehr als durch die Stationärspeicher und das, was sonst an Speichermöglichkeiten gibt. Und es war schon klar, auch vor 10 Jahren, dass die große Herausforderung der Energiewende die Speicherung sein wird.
Mhm. Weil
das Solar funktioniert, weiß man seit 10, 15 Jahren. Und deswegen ist diese Idee, das Auto als Stromspeicher zu nutzen im Energienetz und eben nicht das Auto als Last im Energienetz, sondern eigentlich zur Entlastung zu verwenden. Das finde ich ist schon eine geniale, ich will nicht sagen Idee, weil das ist ja nicht eine Idee, die jetzt hier entstanden ist, sondern das war eigentlich offensichtlich, dass das passiert, aber eine geniale Formel, ne? Weil das führt eben dazu, wenn wir das Auto als Energiespeicher nutzen, dass das Autofahren sehr kostengünstig wird, dass das Autofahren auch immer mit erneuerbarer Energie geladen wird, ne? Weil wir tanken dann, wenn die Sonne scheint. Es führt dazu, dass der Strompreis fällt, weil natürlich je mehr von dem überschüssigen Solarstrom wir abschöpfen, desto mehr kann man produzieren und dieser Solar- und Windstrom ist halt die günstigste Energiequelle. Viel günstiger als Kohle heute, ne? Also Strom wird billiger dadurch. Und drittens, last but not least, auch der Netzausbau wird weniger, weil wir natürlich das Netz in den Kernzeiten entlasten, da die Autos ja verteilt sind im Land, da wo die großen Verbraucher sind, kriegen wir einfach ein Land, das wahnsinnig viele Speicher hat, zu den Überschusszeiten den Strom lokal speichern und dann zu den Abendzeiten lokal abgeben. Und damit brauchen wir weniger Netzausbau. Deswegen ist diese Formel ist so genial für diese Energiewende. Ne? Die macht das Autofahren besser, sie macht das Stromnetz günstiger, macht den Strom günstiger, macht die Kunden auch happier, weil sie nichts mehr zahlen dafür. Die Formel fand ich so genial. Ne? Jetzt muss man auch dazu sagen, dass das natürlich, das klingt alles sehr schön, aber es ist auch sehr schwierig, ne? Weil sie brauchen Bewilligung, dass sie im Netz laden, entladen dürfen. Sie brauchen die Vorrichtungen. Das Auto muss auf einmal beide Richtungen können. Dann brauchen sie eine Wallbox, die beides können muss, B- und entladen. Sie brauchen Unternehmen, die als neue Energieversorger auftreten und das bereit sind, das anzubieten. Sie müssen dem Kunden das erklären. Ne? Der Kunde muss das Vertrauen haben, dass er damit seine Batterien entschädigt. Das ist schon kompliziert. Sie brauchen Regulatorik. Aber, und deswegen hat es auch meiner Meinung nach so lange gedauert, aber ich bin jetzt sehr zuversichtlich. Wir sind jetzt, glaube ich, an so einem Tipping Point angelangt und jetzt sind alle OEMs einfach auch entschlossen, das zu bringen. Und die Kunden werden davon sehr stark profitieren. Und das war der Hauptgrund, warum ich mir das Mobility House ausgesucht habe für mein Engagement. Aber es gibt wahrscheinlich wenig Dinge, die so viel Nutzen stiften können, wenn es funktioniert wie das, aber und auch wenige Dinge, die so kompliziert sind. Das reizt mich.
Ja. Was sind
das? Und ich kann natürlich einen guten Beitrag leisten, weil ich bin sowohl in der Energieindustrie ganz gut unterwegs und vernetzt und auch in der Autoindustrie natürlich auch.
Ihre offizielle Funktion bei The Mobility House?
Ich bin Verwaltungsratschef. Das ist ja ein Schweizer Unternehmen und es ist sowas wie Aufsichtsratsvorsitzender bei uns. Also ähnlich wie bei Infineon mit ein bisschen anderen Rechten und Pflichten. Hier bin ich ein bisschen näher am Geschäft dran. Deswegen bin ich auch hier auf der Messe. Aber es ist so ähnlich, ja.
Was ist Ihre Aufgabe denn ganz konkret? Was machen Sie jetzt den ganzen Tag für The Mobility House?
Ja, wir haben natürlich eine Mobility House. Wir haben erstmal hat Mobility House auch eine lange Geschichte. Ne? Die Idee ist vor 15 Jahren geboren. Man musste jetzt viele andere Dinge machen, weil das nicht so schnell in der Breite zu Geschäften führte. Man hat dann eben insbesondere Ladeinfrastruktur geplant, verkauft, Ladesteuerung, weil wenn Sie sich vorstellen, so ein Unternehmen hat jetzt 100 Elektrofahrzeuge, können Sie nicht gleichzeitig laden, sonst brauchen Sie riesige Anschlussleistungen. Das war unser Kernfeld. Diesen Teil, das ist etwa die Hälfte von unserem Geschäft, haben wir verkauft jetzt, weil jetzt der Zeitpunkt ist, dass wir uns zu 100% auf die Nutzung des Autos im Energienetz konzentrieren. Und das für diesen Verkauf habe ich natürlich mitbegleitet, die strategischen Entscheidungen. Ich bin jetzt hier auf der Messe, weil natürlich auch viele der OEMs hier vorbeigucken. Wir arbeiten ja nicht selbst im Markt, sondern machen diese Lösungen für Autohersteller. Wir zwei sind bei uns investiert, Renault und Mercedes, die kommen mit eigenen Lösungen, aber es werden auch viele andere kommen und da helfe ich mit, die zu überzeugen, dass unsere Lösung die beste ist, dass unsere bidirektionale Wallbox die beste ist, aber den Rest macht das Management-Team. Ich helfe ein bisschen, Kontakte zu machen, helfe bei der Finanzierung.
Das konkrete Produkt von der Mobility House in dem Umfeld ist dann die Software oder die Hardware oder beides?
Ja, wir haben eigentlich wir können die komplette Lösung anbieten von Hardware, diese bidirektionale Box, die dann eben auch mit der Autorisierung im Backend des Autoherstellers im Prinzip verwendbar ist für B- und Entladen. Wir sind Stromhändler, wir kaufen also dem Auto dann den Strom ab oder verkaufen ins Auto rein. Das heißt, wir können den Energievertrag anbieten und wir machen den Stromhandel. In der Summe der Autos entsteht ein Riesenspeicher und diesen Riesenspeicher handeln wir an der Strombörse in Leipzig mit verschiedenen Derivaten, die es da gibt. Da gibt es Day Ahead, Intraday. Man kann ja den Speicher sehr kurzfristig entleeren. Wir schöpfen immer nur kleine Mengen von jedem Auto ab. Ne? Mit maximal 10 kW B- und Entladen wir die Autos. Und auch natürlich nie ganz leer, nie ganz voll. Aber in der Summe der Speicher gibt es dann eine erstaunlich hohe Speicherkapazität, die wir dann an der Börse vermarkten in verschiedenen strukturierten das kann nicht jeder. Vor allem die Aggregation der Autos und dann das Handeln, das haben wir ja gelernt, da wir in den letzten Jahren sehr viel Stationärspeicher vermarktet haben, tun wir immer noch. Aber diese Fähigkeit nutzen wir, sodass wir die unserem Kunden, das ist typischerweise ein Autohersteller, anbieten können. Wir können von der App, die der Kunde braucht, bis zum Trading, bis zur Hardware, bis zur Software, von der Wallbox in das Auto rein, können wir die ganze Kette darstellen. Und dem Kunden obliegt es dann zu sagen, ich nehme diesen Baustein, alles. Aber ich will die App selber machen, ne, oder ich will die Kundenschnittstelle selber machen. Das entscheidet der Kunde dann.
Der Kunde ist dann auch ein Privatmann oder ist das?
Ja, heute ist es, heute sind es im Wesentlichen die Kunden der Autohersteller, ne? Die Autohersteller machen das. Wir haben aber auch in der Pipeline jetzt Energieunternehmen, die diese Leistungen von uns haben wollen. Und letztlich ist es natürlich auch denkbar, dass wir mal privat an den Markt gehen mit so einem Produkt. Ja, aber das ist natürlich eine große Entscheidung, weil dann muss man, das ist ein ganz anderes Geschäft, ne, B2C, da müssen sie Marketing machen. Aber es ist durchaus denkbar, weil ich sage mal, die Frage, wer liefert die Energie ins Auto, ist schon offen noch. Ja, da gibt's die Autohersteller, die da Versuche machen, das zu tun. Es gibt die Energieerzeuger in Deutschland oder auch weltweit, die das eigentlich beanspruchen. Ne? Sagen, ich mache Haus und ich mache Auto. Es gibt so eine neue Kategorie von Unternehmen wie jetzt die Enpals, die aus der Solartechnik kommen, oder 1,5 Grad, die Heimspeicher, Solaranlage, Wärmepumpe, und sagen, ja, ich mache den Energievertrag mit und mache das Auto mit.
Ja.
Gibt natürlich in England dann insbesondere die Octopus als Unternehmen, als neues Energieunternehmen. Also diese Frage, wer ist das neue Energieunternehmen, das Auto und Haus beliefert, die ist disputed, die ist offen. Ja. Das kann der OEM sein, ja, der Autohersteller. Das kann der Utility sein, also der Energieerzeuger. Das kann auch ein Dritter sein. Es könnte auch Mobility House sein.
Ja. Wer sind die Konkurrenten, die Marktmitgestalter von
Mobility House? Ja, habe ich schon angesprochen. Nein, ist in dieser neuen Welt eher die Octopus
1,5 Grad,
die Deutschen. Wir haben die Nase vorn bei der Integration des Autos. Ja, wir haben vielleicht die Nase vorn bei dem Thema Home. Aber da werden wir jetzt in Kürze auch ein sehr attraktives Angebot haben. Wir arbeiten auch hier mit einem Unternehmen zusammen, die ganzen Hauseinrichtungen, also die Wärmepumpe, den Heimspeicher, die Solaranlagen gut zu integrieren. Und dann kommen wir mit einem Produkt auch erstmal über die OEMs, also erstmal über unsere Kunden, die im Prinzip den Kunden anbieten können, Energievertrag für Auto und Haus, einen Energievertrag zu unglaublich günstigen Kosten, weil wir den Speicher nutzen, vielleicht sogar zu Zero-Zero. Also wir wissen, dass wir im Prinzip ein Eigenheim, das durchschnittlich installiert ist mit vielleicht 15 kW Peak Solar und vielleicht 10 kW Speicher plus ein Elektroauto mit rund 50 Kilowattstunden Energiespeicher, sind wir sehr sicher, dass wir praktisch freistellen können von Energiekosten, wenn wir Zugriff auf die Speicher haben.
Ja. Sehr gut.
Und das, glaube ich, wird schon ein sehr attraktives Angebot, wenn Sie Haus heizen, kühlen und Auto fahren umsonst können für eine kleine Einmalinvestition und für die Nutzung Ihrer Speicher. Und wir glauben, dass das ein sehr attraktives Angebot
ist. Da sind wir jetzt schon viel mehr bei dem ökonomischen Nutzen der neuen Technologien. Ich habe so in der Vergangenheit oft wahrgenommen, man ist vielleicht sogar besser dran, wenn man das in den Vordergrund stellt und nicht mehr so viel vom Klimawandel spricht.
Das sehe ich auch so, ja. Das sehe ich auch so. Habe ich auch noch nie. Also ich habe auch immer, das Elektroauto ist ja schon ein halbes Jahrzehnt günstiger als der Verbrenner. Ne? Ja, wenn Sie die Betriebskosten rechnen. Ne? Und von daher, da gibt es immer noch viel. Also so ein ID4 ist einfach im Unterhalt um 25-30% im Gesamtkosten günstiger als ein Tiguan. Ne? Das ist schon seit 5-6 Jahren. Aber es wurde nie so in den Vordergrund gestellt.
Mag das daran liegen, dass nach wie vor viele glauben oder zumindest der reale Wertverlust und Prognosen für Elektroautos immer noch höher sind?
Da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Daten. Ich meine, es war ja schon in den ersten 5-6 Jahren der Elektrifizierung, hatte das Auto mit dem höchsten Werterhalt in den Klassen, so Premium-Autos, war der Tesla. Also Tesla Model S hatte die stabilsten Preise. Und es ist natürlich immer dann auch abhängig von den politischen Aktionen. Da gibt's Förderprogramme. Ja, das pusht dann den Markt, reduziert natürlich die Wiederverkaufswerte. Das ist sehr, sehr stark ein politisches Argument. Per se gibt es keinen Grund, warum nicht die Elektroautos die wertstabileren Autos sein sollen. Mhm. Die Batterien halten länger wie die Autos. Ja. Die Reparaturkosten sind geringer. Die Unterhaltskosten sind geringer. Die
Wartungskosten, ja.
Also es, tendenziell müsste, also die rationale Antwort ist, eigentlich müssen die Elektroautos die werthaltigeren sein. Das ist natürlich in so einer ersten Phase der Elektrifizierung auch überlagert dadurch, dass sehr schnell neue Technologien kommen, ne? Mehr Reichweite in die Batterie, andere Batterien. Das merkt man, glaube ich, vor allem in China, wo die Autos auch eine kurze Lebenszeit haben. Das wird noch ein böses Erwachen für viele Chinesen sein, die eben da in einem Ökosystem arbeiten, wo die Autos dann nur 2 Jahre im Markt sind, 3 Jahre, dann kommt ein neues, dann kommt eine neue Batterie, das wird für viele Kunden noch, oder auch dann dieser Preisverfall in China, ne, dass praktisch alle, jedes Quartal die Preise gesenkt werden von dem BYD, das ist natürlich fatal für den Kunden, ne, der mitzugucken muss, wie sein Geld sich hier verschwindet im Gulli.
Ja. Am Ende werden die womöglich auch irgendwann solche Haltedauern haben, wie wir.
Ja, ich glaube es auch, das müssen die erst noch lernen, weil der Kunde, der natürlich jetzt so ein Auto kauft, ne, und dann merkt, Mensch, in 3 Jahren gibt es es nicht mehr, gibt keine Ersatzteile mehr dafür, und schon wieder was Neues, weil der größte Kostenfaktor an jedem Auto ist immer der Restwert. Ne? Ja. Und deswegen macht es immer noch sehr viel Sinn, VW zu kaufen, weil die Restwerte einfach hoch sind. Ja. Ne? Können sie wiederverkaufen. Ja. Und das wird für viele dieser Erstkäufer, da die Chinesen gekauft haben, wird auch noch ein böses Erwachen sein. Mhm. Ja. Also dieser Erstkaufpreis ist nicht das Kriterium. Deswegen ist auch ein VW häufig das günstigere Auto als viele.
Am Ende des Tages, wie viel Geld wirklich aus dem Geldbeutel fließt. Ja. Wir haben jetzt gerade schon gestreift so ein bisschen, also einerseits China, andererseits die Schwierigkeiten der Industrie bei der Transformation. Wir hatten kürzlich mal bei Best Cars 5 CEOs von deutschen Automobilunternehmen auf einer Bühne und wir haben die alle auch befragt zum Standort Deutschland und was die Unternehmen tun jetzt, um der sich anbahnenden Krise zu begegnen und was sie sich von der Politik erwarten würden. Ja. Was glauben Sie, wäre der richtige Weg für einen deutschen Autohersteller und hinsichtlich der Antriebswende, was sollten die tun?
Ja, ich meine, ich habe mich da oft genug artikuliert. Ne? Deutschland hatte für dieses Thema Premium-Autos, also Porsche, Audi, BMW, Mercedes, fast ein Weltmonopol in den letzten 30, 40 Jahren. Ja. Wie ist das entstanden? Das ist dadurch entstanden, dass man auf sehr kleinem Raum extrem intensiven Wettbewerb hatte. 200 Kilometer. Und sich gegenseitig die Leute abgeworben. Ja, den besten Designer, war den besten Motorentwickler. Man hat die Autos, haben sich ja dann auch im direkten Vergleich, auch durch Automotor und Sport, hat sich natürlich das Leistungsniveau sehr stark entwickelt, nivelliert in den Vergleichstests. Wir haben dieses Ökosystem Deutsche Autobahn gehabt, das natürlich dazu führt, dass die Autos auch eine Erprobung standhalten mussten, die anders ist als in anderen Ländern. Mhm. Die Belastung auf der deutschen Autobahn ist schon anders als in China bei 130. Ne? Da müssen Sie, die Bremsen haben andere Anforderungen, die Hochgeschwindigkeitsfähigkeit, die Fahrwerksfunktionen. Und last but not least, but aber am wichtigsten ist, wir haben dieses Thema Dienstwagenprivileg in Deutschland. Ne? Dass Dienstwagen eben sehr viel günstiger besteuert werden, was dazu führt, dass diese Unternehmen auch sehr hohe Marktanteile in Deutschland haben. Wir haben in Deutschland 30% Premiumanteil. Ja. In Frankreich ist es 4% oder 5%. Ja, in UK ist ein bisschen höher, 6-7%. In den USA ist auch in der Größenordnung 6%. In China ist ein bisschen höher, 7%. Aber wir haben 3-mal so viel, 4-mal so viel Markt in dem. Das ist geschaffen durch das Dienstwagenprivileg. Und das hat dazu, also großer Markt, Heimatmarkt, starker Heimatmarkt, großer Wettbewerb, politische Rahmenbedingungen, die dieses Ökosystem auch schützen, ja, hat dazu geführt, dass diese, und natürlich hatte ich vergessen, auch eine sehr leistungsfähige Zulieferindustrie, die neueste Technologie für Motoren, für Bremsen, für Lenkungen zur Verfügung gestellt hat, die auch in Deutschland beheimatet war, hat ein Ökosystem geschaffen, das fast nicht schlagbar war. Mhm. Ja? So, was muss man tun, um das in der neuen Welt auch zu haben? Ja? Das Gleiche eigentlich. Ne? Man bräuchte die besten Batteriehersteller der Welt hier. Man bräuchte die schnellste Ladeinfrastruktur, am schnellsten Laden hier. Man braucht Unternehmen, die hohe Absatzzahlen mit den neuen elektrischen Autos haben. Ja? Und man braucht eine gewisse steuerliche Förderung, haben wir zugegeben. Ja? Aber da sind natürlich ein paar Dinge uns jetzt durch die Lappen gegangen. Wir haben geglaubt, wir können es vielleicht so als Exportnation so ein bisschen weiter. Selber müssen wir nicht elektrisch fahren. Ja, wir exportieren das Zeug lieber. Und das war die falsche Haltung. Mhm. Das war die falsche. Und da haben wir sicherlich was verloren, weil natürlich das Ökosystem jetzt für diese Autos ist China. Ja, und es sind dort die leistungsfähigsten Batteriehersteller, sehr leistungsfähige Ladeinfrastruktur, laden wird sehr viel schneller dort. Da haben wir eine Chance verpasst, dennoch würde ich sagen, es ist immer noch offen, aber die letzte Generation der deutschen Autos, finde ich, ist sehr gut geworden. Ja, wir haben auch VW hat bei den Elektrofahrzeugen keinen niedrigeren Marktanteil als bei Verbrennern, also eher sogar höher, ne? 30%. Ja, ja. Das heißt, da ist jetzt noch nichts wirklich verloren, aber um so einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, müssten wir mehr tun. Ne? Wir bräuchten das schnellste Ladenetzwerk, wir bräuchten den höchsten Anteil an Elektrofahrzeugen, zumindest hier in Europa. Und da wäre schon noch politisch was zu tun und auch von den Unternehmen, weil letztlich geht es schon um den Wettbewerb der Ökosysteme. Mhm. Ja? Und es war ein Ökosystem, das erfolgreich war. Es war nicht BMW alleine oder Daimler, also ein Ökosystem. Und große Teile des Ökosystems sind jetzt in China. Deswegen kann man den deutschen Unternehmen auch nur empfehlen, in China wettbewerbsfähig zu bleiben. Mhm. Wer da raus ist aus dem Rennen, wird es langfristig schwer haben. Die Skalen sind natürlich in China.
Und Sie haben jetzt schon von den Rahmenbedingungen gesprochen. Was müsste aus Ihrer Sicht die Politik tun?
Ja, ich habe schon angesprochen. Ne? Also ein klarer Fokus, Förderung. Jetzt insbesondere, mir ist immer noch unverständlich, warum wir dieses Thema B2G, also Nutzung des Elektrofahrzeugs im Ökosystem, das ist was die Chinesen noch nicht können. Ja. Mhm. Warum wir das nicht stärker in den Vordergrund schreiben. Es ist ein komplexes Thema, da tun sich die Chinesen schwer. Es ist ein regulatorisches Thema, da kann man sich Schutzräume bauen. Also solche Dinge voranzutreiben, das wäre aus meiner Sicht ein gutes Thema, ein gutes Feld, ne, für so eine, auch für eine Wirtschaftsministerin, auch für eine Verbandspräsidentin. Ja, und da würde ich mir schon mehr Unterstützung vorstellen. Die Energiepolitik hilft uns nicht momentan. Wir haben zwar jetzt diese Befreiung von dem Thema zweimaliges Netzentgelt, aber das könnte man natürlich sehr viel stärker forcieren. Ne? Ja. Und das wäre ein Thema, wo sich Deutschland als Ökosystem wieder differenzieren könnte. Ne? Mhm. Energiehersteller, Autohersteller, Netzwerke. Da könnte man deutlich mehr tun. Die Energiepolitik führt eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ne? Wir werden eine Verteuerung der Netzentgelte haben durch den immensen Ausbau der Netze. Wir werden höhere Energiepreise haben durch mehr Gas. Ja? Das führt in die völlig falsche Richtung.
Ja. Ja. Sie haben es ja schon angesprochen, eigentlich ist Grünstrom ja auch sehr ökonomisch sehr sinnvoll, ja, weil günstig.
Ja, natürlich, ja. Und das unterschätzen wir hier noch. Übrigens auch Trump, da macht einen großen Fehler, weil natürlich jetzt in China sind die Stromgestehungskosten jetzt da durch diese immensen Ausbau der Solar, haben die noch Stromkosten von 1,5 Cent. Das können Sie mit Kohle nie erreichen. Ja, ist unerreichbar mit Kohle. Ne? Sobald das installiert ist, ist das produzierte Strom praktisch for free. Mhm. Ne? Und das ist auch in Deutschland, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in Deutschland können wir für 3,5 Cent mittlerweile Solarstrom herstellen. Und das ist einfach noch nicht entdeckt, dass diese neue Welt nicht nur klimafreundlich ist, sondern dass sie ökonomisch einfach der viel bessere Weg ist. Ne? Deswegen war China jetzt auch relativ gelassen mit der Straße von Hormuz. Ne? Denn China hatte Peak Oil im letzten Jahr. China ist der größte Ölimporteur der Welt, ne? Mit Abstand doppelt so viel doppelt so viel Energieverbrauch wie die USA. Aber man hat gemerkt, es geht fast geräuschlos da in China. Ne? Wir haben ein bisschen Reserven angezapft, aber in 5 Jahren ist China völlig unabhängig von Öl.
Wenn die Kosten für Energie bei uns ohnehin schon niedrig sind, dann müssten wir doch eigentlich jetzt politisch
mehr irgendwie tun.
An den Preisen was
ja,
tun.
Ja, aber jetzt, Sie sagen es ja politisch, ne? Wir macht die Regierungspolitik macht eher den Eindruck, dass sie die bestehenden Energieerzeuger und die bestehenden Verteilnetzbetreiber jetzt da schadlos halten will. Und es wird eigentlich zu wenig und dann mit Subventionen aus dem Steuerzahlerfonds die Energiepreise künstlich niederhalten. Es wird viel zu wenig getan, die Energiepreise wirklich zu senken. Wir wissen heute weltweit, dass dort, wo in Speicher investiert wird, Australien, USA, UK, die Energiepreise sinken. Ja? Und unsere Energieministerin ist leider sehr konservativ bei Speicher. Mhm. Ja? Ich glaube nicht, dass sie zum Ziel hat, wirklich die Energiepreise zu senken.
Ja.
Außer mit Steuersubventionen.
Es gibt ja sogar die These, dass die Stagnation der letzten Jahre in der Wirtschaft vor allem auf eine Energiekrise quasi ist.
Ja, mein Gott, natürlich sagen wir, diese Verteuerung der, vor allem des russischen Gases, ne, jetzt so amerikanisches Gas, was ja dreimal so teuer ist als das russische, ist natürlich, hilft es der wirtschaftlichen Entwicklung nicht. Aber Energiekosten in Deutschland waren im Vergleich immer schon hoch.
Ja. Ja,
im Vergleich zu anderen Ländern. Wir konnten nie mit Norwegen, Schweden oder mit den USA bei Energiekosten im Wettbewerb stehen. Die waren da immer niedriger. Wir haben uns immer differenziert über Wertschöpfung, über höhere Produktivität. Na, und es ist auch, wir investieren in meinem derzeit wichtigsten Unternehmenportfolio Infineon. Wir investieren derzeit 5 Milliarden in Deutschland, in Dresden, ne, trotz hoher Energiekosten, trotz hoher Arbeitskosten. Weil wir sicher sind, dass wir hier die weltweit höchste Produktivität erreichen mit unserer nächsten Generation Leistungshalbleiter in Dresden. Wir haben noch nie so viel investiert. Das ist historisch unsere größte Investition, die wir jemals getätigt haben. Und 5 Milliarden, einfach um das im Vergleich zu setzen, Infineon macht 15 Milliarden Umsatz. Also ein Drittel unseres Umsatzes investieren wir hier in Dresden. Es wäre so, wie wenn VW 100 Milliarden in Deutschland investieren würde.
Mhm.
Ne? Und es geht nach Deutschland nicht aus Patriotismus oder was, sondern weil wir sicher sind, dass wir sind die Ersten, die Leistungshalbleiter auch Galliumnitrit auf 200 Millimeter Scheiben machen. Wir haben eine Technologie, die uns differenziert und wir werden extrem hohe Produktivität erreichen hier in Deutschland. Ne? Deswegen, und das bedeutet, für Deutschland ist schon investierbar, aber für die richtigen Technologien und mit hoher Automatisierung und Produktivität.
Ja, und wenn dann noch anständige Energiepreise hinzukämen, dann wäre
das
gar
würde schon
so
helfen,
schlecht.
Aber die Energiepreise, ne, und einfach vielleicht lassen wir diesen Ausflug noch machen. Wir reden über hohe Energiepreise, in Wirklichkeit haben wir hohe Netzkosten.
Mhm.
Ja. Die Netzkosten sind exorbitant bei uns und wir sind ja in Frankreich tätig und hier in Deutschland. Hier in Deutschland sind wir jetzt befreit vom doppelten Netzentgelt. Das wäre prohibitiv, weil es wären 20 Cent etwa im Durchschnitt.
Ja.
In Norddeutschland haben wir sogar 14 Cent Netzkosten, also wären es 28 Cent. Und wir sind jetzt bei 10 Cent. In Frankreich sind die Netzbenutzungsgebühren für die Kilowattstunde 4 Cent.
Wahnsinn, ne?
Also mehr als die Hälfte weniger, 60%. Und dann fragt man sich natürlich, woher kommt das? Ja, Frankreich ist ein Flächenstaat, hat per se eigentlich höhere Netzkosten. Die, noch dazu sind die Kraftwerke überwiegend in der Peripherie. Das heißt, der Strom muss weit durchs Land geleitet werden, um zu den Verbrauchern zu kommen. Und ich habe mir das deswegen ein bisschen genauer angeguckt und gesagt, wieso haben die 4 Cent, wo wir 10 Cent haben? Ja, und wenn Sie dann tiefer reingucken, dann ist es ein organisatorisches Thema. Wir haben 880 Netzbetreiber in Deutschland.
Ja.
Ja. Jeder hat einen Vorstand. Jeder ist ein Monopolist. Ja, der Kunde kommt nicht, sie kommen nicht raus aus ihrem Netz, ne, aus den Stadtwerken, Lechwerken, Amperwerken hier in dem Umfeld. Sie kommen nicht raus ins Netz. Und das sind Monopolisten. Oh, die sind reguliert von der Behörde, aber im Prinzip, wenn die was investieren müssen, kriegen sie Geld dafür, ne? Oder können sie Gebühren erhöhen. Und das führt dazu, dass dieses Netz einfach sehr ineffizient ist. Ne? Und dann gucken Sie nach Frankreich, ja, gibt es einen Netzbetreiber, der ist staatlich und der macht es für 40% der Kosten wie hier in Deutschland. Das Thema wird nicht angegangen. Da ist dringender Handlungsbedarf. Ich sage jetzt nicht, es muss verstaatlicht werden. Das wäre so gegen meine Grundeinstellung, die Grundhaltung. Aber das muss konsolidiert werden. Ja, und besser reguliert werden. Ja, weil sonst werden wir auch eine Explosion der Netzkosten haben, weil der Strom heute, wenn Sie jetzt heute drauf gucken, der Strompreis, und das kann man ja heute online machen, sind wir jetzt bei 2,4 Cent. Ne? 2,4 Cent, es geht noch runter jetzt dann, 15, 16 Uhr, also Na, sagen Sie, wieso zahle ich 35 Cent, ja, wenn die Erzeugung ja 3 Cent kostet? Der Unterschied ist in den Netzgebühren.
Ja.
Und das Thema Netzgebühren findet gar nicht statt, ja, in den öffentlichen Diskussionen. Wir sagen, oh, zurück zur Atomkraft. Die Atomkraft könnte nie 3,5 Cent. Ja, ja. Die Atomkraft, neue Atommeiler können vielleicht 15 Cent. Ja, die alten abgeschriebenen in Frankreich verkaufen für 7, 8 Cent. Ja, also sie kommen da nie hin. Und wir diskutieren aber jetzt Gaskraftwerke, die liegen weit jenseits der 15, ne, wenn die wenig genutzt sind, dann eher Richtung 20, 30 Cent. Aber das Thema, das wir eigentlich diskutieren müssten, ja, Restrukturierung der Netze, das machen wir nicht.
Ja. Ja.
Warum eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die heben wir uns gleich auf für die nächsten 23 Folgen von unserem Move-Podcast. Bevor ich Sie ganz entlasse, Sie schauen schon auf die Uhr. Es gibt auch noch einen zweiten Brauch bei uns im Podcast. Ganz am Schluss kommen A-B-Fragen. Das heißt, Sie dürfen sich zwischen zwei Alternativen entscheiden. Ich mache es schnell, Sie müssen auch nicht lange überlegen.
Ja.
Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Ne, schon Streaming. Das ist so, bin ich so, schaue ich so alt aus.
Okay. Die nächste Frage ist vielleicht noch ganz spannend für Sie. Ferrari oder Tesla?
Ferrari, klar.
Okay. Ja. Apple oder Google?
Apple, ja.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Ich lebe in dem Loft in der Stadt. Ja. Okay. Und ich habe aber auch einen Bauernhof auf dem Land.
Okay, wohl dem, der sich nicht raussuchen muss. Auto oder Fahrrad?
Ich fahre in der Stadt fast nur Fahrrad und öffentlich, aber bin natürlich auch leidenschaftlicher Individualverkehr-Protagonist. Viel Motorrad, Zweirad. Und aber dann über Land auch Auto, weil man ja sagen muss, das Auto hat viel von diesen negativen Aspekten verloren. Es hat keine Emissionen mehr, es ist leise, fährt geschmeidig. Und es wird denn jetzt auch, ne, durch das Thema autonomes Fahren, wird es auch unglaublich sicher werden. Also das bleibt schon, wir bleiben viel bei Individualverkehr. Ja? Nicht im Stadtzentrum, ne? Ich lebe im Stadtzentrum, da ist Fahrrad auch gut.
Datenschutz und AGBs, Aluhut oder Accept All?
Ja, das ist eine gute Frage. Es wäre wahrscheinlich gut, das differenziert zu lesen. Ich mache meist Accept All, weil ich immer in Eile bin da. Ja. Und man muss schon sagen, dass wir im Datenschutz, glaube ich, in Europa überzogen haben, weil auch für unsere Geschäftsmodelle das natürlich häufig eine große Bürde ist und auch viel Aufwand darstellt.
Über das Adrenalin-Level in der Freizeit haben wir schon gesprochen. Sie sind Motorradfahrer. Bei uns wäre die Alternative Fliegenfischen gewesen.
Nee, Fliegenfischen gar nicht. Ich bin Jäger, aber mache das auch nicht sehr häufig. Adrenalin schon hoch, vor allem durch Bewegung. Ich mache Kitesurfen und jetzt halt neues Wingfoilen.
Okay.
Was ich genial finde. Ich war einer der ersten Surfer hier im Münchner Raum. Wir waren zu zweit am Starnberger See damals. Das war ist 35 Jahre her oder sowas. Und jetzt dieses Wingfoilen ist jetzt eine ganz neue Dimension. Na, man holt ja das Brett aus dem Wasser auf so einen Unterwasserflügel und hat so einen zweiten Flügel in der Hand. Und die beiden Flügel zu synchronisieren, ist ein wahnsinniger Adrenalinschub. Ja.
Okay.
Ohne zu viel Risiko.
Ja. Ja. Kaffee oder Tee?
Kaffeetrinker, ja.
Steak oder Falafel?
Beides, ja. Ich esse nicht mehr so viel Fleisch, aber ein gutes Steak auch mal gerne.
Mhm. Ja. Letzte Frage, Nachteule oder Lerche?
Ja, normalerweise Nachteule, aber ich stehe auch für eine Skitour auch mal um 2 Uhr morgens auf. Oder
okay. Dann sage ich jetzt ganz vielen Dank für die vielen Einblicke und Antworten. Ja. Euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da oder schreibt uns an podcast@move-magazin.de. Ihr seht, ich habe die Adresse behalten seit dem letzten Mal. Ja, und ansonsten sauber bleiben. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Ich bedanke mich. Tschüss.